Herzlich willkommen bei Mama bleibt, dem Podcast für jung verwitwete Eltern. Wir sind Caro und Melina und wir sprechen hier über die Zeit nach dem Tod des Partners, über die Herausforderungen mit Bürokratie und Paragraphen, über den Alltag mit Kindern und Trauer und darüber, was es bedeutet, Schritt für Schritt neu zu beginnen.
Dieser Podcast richtet sich an verwitwete Eltern mit Kindern und an alle, die ihnen nahestehen und sie unterstützen möchten. Ihr seid nicht alleine. Schön, dass ihr uns begleitet. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mama bleibt. Heute möchten wir uns mit den verschiedenen Phasen der Trauer beschäftigen. Sehr bekannt sind ja die 5 Phasen der Trauer. Wir haben da ganz unterschiedliche Erfahrungen mitgemacht, beziehungsweise sind ja jetzt in meinem Fall 3 Jahre nach dem Tod von meinem Mann und 2 Jahre nach dem Tod von Caros Mann ja schon ein Stück rein in diese ganzen Trauerphasen und haben schon ein paar Erfahrungen gemacht. Deswegen steigen wir da jetzt auch direkt ein und wollen euch erstmal erzählen, was diese Trauerphasen eigentlich sind und was für verschiedene Erfahrungen wir damit gemacht haben. Caro, willst du starten?
Ja, genau. Also wir beschäftigen uns hier in der Folge heute mit den 5 Trauerphasen nach Elisabeth Kübler-Ross. Es gibt ja verschiedene, also habe ich herausgefunden, es gibt verschiedene Trauerphasenmodelle. Ich glaube aber, das ist so das Gängigste und das ist auch das, womit ich heute nicht mehr so sehr wie vor 2 Jahren, aber womit ich mich sehr beschäftigt habe, insbesondere kurz nach dem Unfall. Das Phasenmodell der Trauer nach Elisabeth Kübler-Ross beschreibt 5 typische Reaktionen auf Verlust. Ursprünglich im Kontext von Sterben und Tod. Heute wird es aber auch allgemein für die Trauer genutzt. Und ganz wichtig ist, dass die Phasen nicht zwingend linear verlaufen. Also auch allgemein Trauer ist nicht linear und nicht jeder Mensch erlebt alle Phasen gleich. Das ist total unterschiedlich und vielleicht finden wir das auch gleich noch bei uns heraus, wie das bei uns beiden war. Und die 5 Trauerphasen beginnen eigentlich damit, beziehungsweise würde ich sagen, es gibt sogar 5+1 Trauerphase, denn das habe ich in der Trauerbegleitung gelernt, dass es vor der ersten Trauerphase noch diese Trauerphase 0 gibt und zwar ist das der Überlebensmodus. Und in dem war ich zum Beispiel ganz, ganz lange drin. Das ist das Funktionieren, das ist einfach nur dieses Machen. Man hangelt sich von Tag zu Tag, von To-Do zu To-Do. Also gerade nach einem Tod ist ja super viel Bürokratisches zu erledigen, aber auch natürlich der Alltag zu Hause. Gerade wenn der Partner, die Partnerin stirbt, dann ist ja auch der ganze Alltag. Es stirbt ja nicht nur ein Mensch, es stirbt ja auch der ganze Alltag. Es fällt ja alles in sich zusammen. Dieses ganze Kartenhaus, dieses ganze Base, das bricht ja alles weg. Deswegen war mir das gar nicht so bewusst, dass es das auch gibt. Und das meinte, ich habe ja ganz kurz mal eine Trauerbegleitung gemacht und bin dann eigentlich ziemlich schnell zu einer Therapeutin gewechselt. Aber das ist vielleicht auch mal ein Thema nochmal für eine andere Podcast-Folge. Es gibt aber eben diese Trauerphase 0, den Überlebensmodus. Und dann beginnt das nach Elisabeth Kübler-Ross mit der ersten Trauerphase. Das ist das Leugnen bzw. nicht wahrhaben wollen. Sowas wie, ja, das kann nicht sein. Der Verlust wird abgestritten oder heruntergespielt und diese Phase schützt kurzfristig vor der Überforderung. Danach folgt dann die 2. Phase, Zorn oder Wut. Warum ich? Das sind auch so Fragen, die ich mir auch gestellt habe. Warum musste mir das passieren? Sowas passiert ja eigentlich nur anderen. Habe auch viel meinem Mann auch Schuld gegeben, da bin ich ganz ehrlich und war da sehr, sehr wütend auf ihn, bin ich auch heute immer noch. Das ist halt Gefühl von Ärger, vielleicht auch von Neid, eben dieses, warum passiert das gerade mir? Das Leben ist so ungerecht und unfair. Also Ungerechtigkeit spielt auch eine ganz große Rolle, wobei ich auch gelernt habe und das auch wirklich sagen muss, natürlich ist es nicht gerecht, aber es ist für niemanden gerecht. Also sowas ist auch nicht gerecht für mein Gegenüber, wenn dem das passiert. Sowas sollte einfach gar nicht passieren. Aber man sagt es halt immer so gerne und ich höre mich das auch heute immer noch sagen, ach, das ist nicht fair, das Leben ist nicht fair, aber es ist für niemanden fair, das sollte keiner erleben. Wut spielt eine ganz große Rolle, Wut auf andere, Wut auf sich selbst, Wut auf das Schicksal oder wenn man gläubig ist, vielleicht auch Wut auf Gott. Also da wird ganz gerne und ganz viel, und das ist auch vollkommen okay. Ich weiß, alle Gefühle sind erlaubt, das hat meine Therapeutin mir auch vermittelt. Man darf alles fühlen, was halt gerade so hochkommt, eben auch Wut. Die 3. Trauerphase wäre Verhandeln. Sowas wie, wenn ich nur das und das mache, dann das und das. So quasi so ein inneres Feilschen und das ist auch oft verbunden mit Schuldgefühlen oder dem Wunsch, den Verlust rückgängig zu machen. Danach wäre die 4. Trauerphase nach Elisabeth Kübler-Ross die Depression. Also die tiefe Traurigkeit, Hoffnungslosigkeit, Rückzug, Weinen. Hier wird der Verlust als Realität erlebt. Ich finde, da liest man auch schon so ein bisschen raus, Hoffnungslosigkeit, Weinen, Traurigkeit, das ist eigentlich nicht erst Trauer, also bei mir war es nicht erst Trauerphase 4, sondern war ja schon direkt ganz zu Anfang. Aber hier ist es nun mal die 4. Stufe und die 5. Stufe oder die 5. Trauerphase wäre die Akzeptanz, Annahme der neuen Realität, der Schmerz kann bleiben, aber das Leben wird wieder aktiv gestaltet. Das sind so diese typischen Trauerphasen, die wie gesagt aber nicht linear verlaufen. Die Phasen können übersprungen werden, die können wiederholt werden, man kann sie auch gleichzeitig erleben. Man kann auch quasi wieder Rückschritte machen, dass man vielleicht schon in der einen Phase schon in der Trauerphase 4 war, in der Depression und dann wieder zurückrutscht in die zweite Phase und ganz viel Wut spürt. Das ist super unterschiedlich. Und auch noch ganz wichtig, diese fünfte Trauerphase, diese Akzeptanz, wie es heißt, bedeutet nicht, dass man den Verlust als gut empfindet oder dass man sich damit irgendwie abgefunden hat, sondern dass man einfach lernt, mit diesem Verlust zu leben. Das ist mit dieser Akzeptanz gemeint. Wird auch nochmal wichtig zu erwähnen. Und das Trauerphasenmodell ist halt einfach ein Orientierungsrahmen. Es ist aber kein starres Gesetz. Ihr müsst euch jetzt nicht dran langhangeln und sagen, oh Gott, ich bin aber jetzt hier und der Verlust ist schon so lange her und ich bin erst in Trauerphase 2. Auf gar keinen Fall. Also mir hat das halt damals geholfen, mich so ein bisschen zu orientieren, aber es war jetzt nicht, dass ich genau geguckt habe, in welcher Phase befinde ich mich jetzt, wie muss ich mich, also dieses wie muss ich mich jetzt in der und der Phase fühlen oder eben auch nicht. Das ist nochmal ganz wichtig zu erwähnen. Genau, das ist einmal, dass man einen Überblick bekommt, was die fünf Trauerphasen überhaupt sind. Und dann ist es natürlich auch spannend, finde ich jetzt auch total spannend, wie du das denn erlebt hast, weil ich habe es ja gerade schon so ein bisschen anklingen lassen, dass es bei mir auch heute, der Tod von Jacek ist jetzt über 2 Jahre her und dass ich jetzt auch immer noch nicht, es ist so phasenweise, es ist so, manchmal ist es auch so tagesformabhängig. Also es ist auch so gerade, wir haben ja auch leider in der letzten Folge drüber gesprochen, wo wir uns aus der Krankenwelle zurückgemeldet haben. Du bist ja immer noch ein bisschen angeschlagen. Mhm. Wir, Gott sei Dank, ich muss auf Holz klopfen hier irgendwo. Toi, 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 bei uns ist es gerade ganz gut. Aber es ist gerade, wenn man krank ist und nicht in seiner Kraft ist, dann ist es so, dann werde ich gefühlt wieder so zurückgeworfen, auch in meiner Trauer. Und das hatte ich auch erzählt in der letzten Folge. Da kam eine Trauerwelle nach der anderen. Also ich habe keine Depression, aber ich habe oft so depressive Episoden. Ich musste bei der Therapeutin letztens auch so einen Bogen ausfüllen, wo dann auch tatsächlich auch rauskam, es wäre eine mittelschwere Depression, aber ich habe diesen Bogen in einer Phase ausgefüllt, die nun mal sehr depressiv war. Es ist aber echt bei mir wirklich so Phasen, also wochenabhängig, es ist abhängig von meinem Umfeld, abhängig von meiner Kraft, von meiner Gesundheit. Deswegen kann ich gar nicht so sagen, dass es bei mir auch so war, gar nicht. Diese Trauerphase 0, dieser Überlebensmodus, der war auf jeden Fall da und den habe ich auch heute noch. Also ich glaube auch, das kennen auch viele, sowieso auch Alleinerziehende, ohne dass da jetzt der Partner, die Partnerin verstorben ist. Als Mama, wenn du alleine bist, dann überlebst du ganz viel, weil es halt einfach, es ist einfach anstrengend. Wenn dann die Trauer noch dazukommt, ist es natürlich was anderes. Und ich muss sagen, dieses Leugnen nicht wahrhaben wollen, es ist bei mir immer noch so, dass ich das manchmal nicht realisieren kann, was passiert ist. Dass ich manchmal denke, ach, Jacek kommt jetzt wieder. So, dass es gar nicht so, ach, dass man diese Endlichkeit des Lebens, dass man das so begreift, so dass es wirklich, er kommt nicht wieder.
Ja.
Ich würde nicht sagen, dass das nicht leugnen ist, aber es ist dieses, ich will es auch nicht wahrhaben, das glaube ich auch nicht. Also es ist schon, ich weiß schon, dass das passiert ist und ich nehme das mittlerweile auch so an, dass es so ist, aber ich kann es immer noch nicht realisieren. Also manchmal denke ich so, der kommt wieder oder der ist, das hatte ich auch dann, der ist irgendwie im Ausland, der hat sich abgesetzt, der macht ganz lange Urlaub. Sowas war das dann eher, dieses Leugnen oder nicht akzeptieren, nicht wahrhaben wollen bei mir.
Ich habe manchmal so kleine Realitätsschocks. Also mir ist schon auch klar, was passiert ist. Und manchmal ist es dann aber so, gerade in so Phasen wie zum Beispiel in der Einschlaf- oder Aufwachphase, wo man ja nicht so ganz wach ist, oder manchmal aber auch mitten am Tag, dass zum Beispiel ein Moment war, der nicht so häufig vorkommt, der jetzt nicht unbedingt so alltagstypisch ist, sondern irgendwie, mir fällt jetzt gerade kein Beispiel ein, aber es gibt manchmal so Schreckmomente, wo ich immer noch und über 3 Jahre nach dem Tod von Holger mir denke, oh Mist, der ist ja tot. Also es kann ja gar nicht mehr so sein. Also sowas macht mich dann auch ganz traurig, weil normalerweise habe ich es jetzt im Alltag. Ich weiß nicht, ob man schon von Akzeptanz sprechen kann, aber die Realität ist jetzt einfach schon so lange, so wie sie ist, dass es mich jetzt nicht von morgens bis abends mehr fertig macht. Klar ist eine Grundtrauer immer da, die möchte ich auch nicht leugnen, die begleitet mich ja immer, aber manchmal habe ich diese Schreckmomente und wie gesagt, häufig kommt es vor, wenn ich in so einer Aufwach- oder Halbschlafphase oder so bin, dass so ein plötzlicher Moment kommt mit, das kann ja nie wieder so sein. Also diese Reise werde ich so nie wieder machen oder neulich zum Beispiel. Das ist jetzt auch, weil es zufällig auch mit einem Thema, das mit Tod zu tun hat, aber es hat jetzt nur indirekt damit zu tun, waren wir 2011 damals in Mexiko, als dieser Todestag gefeiert wird, Tag der Toten, Dia de los Muertos.
Ja, ja, ich weiß.
Und da waren wir damals zufällig in Mexiko und ich weiß noch, was für eine Faszination wir beide hatten. Wir waren beide damals, haben nicht mit dem Thema irgendwie vorher konfrontiert gewesen oder irgendwas. Also wir hatten uns vorher nicht mit Trauer oder Tod beschäftigen müssen zum Glück. Aber da weiß ich noch, was für eine Faszination wir hatten. Also es geht über mehrere Tage und es ist wirklich ein sehr schönes, wunderschönes Fest, bunt und laut und wild. Und das ist ja für die auch nicht so schwarz alles. Die sehen das ja eher wie ein Neuanfang. Die sind jetzt in einer anderen Form da. Also es gibt immer noch die Verbindung zu diesen Menschen, aber sie sind halt jetzt in einer anderen Form. Und das weiß ich noch, dass wir das damals so schön fanden. Und als jetzt vor kurzem, da habe ich halt einen Bericht gesehen über dieses Fest, das war halt jetzt Anfang November, da gab es so einen kurzen Moment, dass ich mir dachte, ich werde so einen speziellen Tag in einem anderen Land, weil Holger und ich, wir waren wirklich viel am Reisen damals, nie wieder mit ihm haben. Diese Schockmomente meine ich, dieses plötzliche, ja, da kann ich mit den Kindern irgendwann hinfliegen, weil es ist ja ein Traum von mir, dass ich mit den Kindern irgendwann die Weltreise, die ich damals mit Holger gemacht habe, nachreise, nicht jetzt alle Stationen, aber so ein paar Punkte, die Holger am besten gefallen haben, damit die so ein bisschen einen Eindruck haben, wie Holger so war. Für Holger war Reisen ein wichtiger Teil seines Lebens und dass wir halt an seine Lieblingsstationen irgendwann fliegen werden. Aber dafür müssen die Kids älter und ich reicher werden, dass das alles funktioniert. Das war zum Beispiel einer von diesen Momenten. Aber so grundsätzlich, wenn es an die Trauerphasen geht, ich habe damals dieses Buch gelesen von Kübler-Ross. Vielleicht habe ich es auch falsch interpretiert für mich, aber mich hatte das frustriert oder unter Druck gesetzt, weil ich tatsächlich davon ausgegangen bin, ich müsste diese Phasen linear durchmachen.
Ah, okay. Ja.
Also schon, dass man zurückgehen kann zu einer Phase, das habe ich schon richtig verstanden. Aber diese Phasen verfolgen ja ein Ziel, nämlich irgendwann ist gut.
Ja.
Und wahrscheinlich hat mich das so unter Druck gesetzt, weil bei mir ist jetzt 3 Jahre später immer noch nicht gut. Für mich war das eher so, ich verfolge ein Ziel mit diesen 5 Trauerphasen und komme irgendwie nicht ans Ziel. Mich hat das so ein bisschen frustriert. Ich habe aber inzwischen verstanden, dass diese Trauerphasen so als Orientierung, dass man sich in dem Moment nicht so richtig verloren fühlt, sondern, keine Ahnung, der Fokus deiner Gefühle oder jetzt dreht sich gerade mehr alles um Wut oder das ist normal, dass du jetzt Wut verspürst und sowas, dass das eher positiv gedacht ist.
Ja, genau.
Aber bei mir war gefühlt, wenn ich das jetzt nochmal so Revue passieren lasse, alle möglichen Gefühle ständig irgendwie da, fast alle. Also ich habe mir nochmal Gedanken gemacht, wie das bei mir so war, weil wir hatten einen kleinen Unterschied ja bei dir und bei mir durch diesen schweren Krankheitsverlauf, weil bei mir hat das Ganze ja ein bisschen vorher schon angefangen. Holger wurde ja im Februar 2022 mit Krebs diagnostiziert und da war tatsächlich, was die Trauerphasen angeht, also bei mir waren relativ viele Gefühle am Anfang da, bei mir war ein Schock da, bei mir war die Leugnung da, dieses, ja, kann ja nicht sein, dass das jetzt so schlimm ist. Dieses, wir schaffen das auf jeden Fall und es wird halt eine Krankheit sein, die wir überstehen müssen und ich brauche einen langen Atem, aber dann ist auch gut.
Ja.
Dieses nicht wahrhaben wollen, die Wut war natürlich auch da.
Hm.
Ich war wütend auf Holger, warum ist er nicht schon längst zu einer Vorsorgeuntersuchung gegangen? Es ist auch nicht typisch, dass man mit Anfang 40 zu einer Darmkrebsvorsorge geht, aber man wird trotzdem irgendwie
nicht.
So, man hättest es ja wissen können, du hattest bestimmt schon irgendwie Anzeichen und hast es mir nur nicht gesagt. So ein bisschen, natürlich war die Wut auch da, bringt ja in dem Moment gar nichts, aber die Gefühle sind halt nun mal so, wie sie sind. Und dann, das war jetzt gerade interessant, dass du das gesagt hast mit dieser Phase 0.
Mhm.
Weil ich dachte nämlich, das wäre schon die Akzeptanz, aber ich sehe mich viel mehr in dieser Phase 0. Dieses Funktionieren, das ging bei mir 2 Jahre.
Ja, bei mir auch.
Zuerst die ganzen organisatorischen Themen, die mit dem Tod zu tun hatten. Dann hatte ich ja Probleme auch mit meinen Schwiegereltern, die mich emotional unfassbar belastet haben. Dann die Situation mit meinem älteren Sohn, von dem ich ja im Podcast auch schon erzählt habe, bei dem die Trauerwellen dann begonnen haben und die mich unfassbar viel Energie gekostet haben. Nur am Funktionieren. Und dann habe ich mich selber komplett verloren. Innen, außen. Also ich erkenne bis heute die Person, die im Spiegel ist, erkenne ich nicht wieder. Das bin nicht ich von davor.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Und das spiegelt mein Inneres ab auch. Also ich habe, was sich bei mir so angekündigt hat oder was bis heute ist, ich habe so eine Identitätskrise bekommen.
Ja. Voll.
Weil ich die Person wieder sein will, die ich damals war mit ihm, aber ich weiß, dass ich die nie wieder sein werde. Das macht mich fertig.
Ja.
Und die Person, die aber diese 3 Jahre jetzt oder 3,5 Jahre, das ging ja mit der Diagnose los, mit der Person möchte ich mich aber auch nicht identifizieren. Weil die mag ich nicht, außen nicht und innen nicht. Innen bin ich komplett verloren, obwohl ich es früher nie war. Außen gefalle ich mir eh nicht. Also das Thema hatte ich auch schon. Das bin nicht ich. Also ich kann mich überhaupt nicht damit identifizieren und das kostet auch ziemlich viel Kraft.
Ja.
Deswegen, diese Phasen, die sind bei mir alle da gewesen. Ich glaube, die Akzeptanz kommt so langsam, habe ich so das Gefühl. Aber ich habe auch gelernt, dass diese Phasen, dass ich wirklich hin und her springe zum einen, also dass es absolut nicht linear ist, so wie du es schon gesagt hast.
Ja.
Aber auch, dass die, und damit habe ich mich dann so ein bisschen beschäftigt, weil ich schwanke ja teilweise, je nachdem, ob ich jetzt auch gerade in meiner Kraft bin oder nicht, aber ich schwanke ja teilweise jeden Tag zwischen, ich bin positiv gestimmt und am Funktionieren, nicht nur am Funktionieren, schon wieder am Pläne schmieden, was kann man vielleicht auch Positives daraus gestalten? Ich meine, hast du ja auch. Du hast ja einen Instagram-Account mit so vielen Followern geschaffen und teilst deine Geschichte, die ja auch wiederum vielen hilft. Das ist ja auch eine neue Identität, die du dir da jetzt gerade erschaffst.
Ja, voll.
Und so sehe ich das auch. Also ich bin manchmal in so einer Schaffenssituation, dass ich mir denke, man kann auch was Gutes jetzt vielleicht draus schaffen. Ich habe jetzt auch 1000 neue Ideen, was ich vielleicht nächstes Jahr angehen kann. Also ich bin jeden Tag in so einer Phase von, wir machen das Beste draus und das wird nicht, dass das für was gut war, um Gottes Willen, das meine ich nicht, aber es wird irgendwas Gutes draus entstehen.
Richtig, richtig, ja.
Und dann aber kann sein, dass am Nachmittag plötzlich diese Trauer plötzlich wieder da ist. Und ich bin völlig verwirrt, weil ich mir dann denke, also in welcher Phase bin ich? Ich war doch gerade eben noch in so einer Art von Akzeptanz und jetzt bin ich plötzlich, habe ich eine Wut oder eine Traurigkeit oder fast ja. schon eine Depression.
Ja.
Und da habe ich gelernt, das fand ich sehr schlau. Ich habe ja auch ein bisschen im Vorfeld zu der Episode recherchiert. Das nennt man Oszillationsmodell der Trauer. Mhm. Das ist ein bisschen kompliziert, aber so ein bisschen duales Modell, dass das beides immer gleichzeitig da sein kann. Also, dass es nicht linear ist, sondern so ein ständiges Pendeln.
Ah.
Jetzt, also gleichzeitig kann ich komplett lost sein in dieser ganzen Traurigkeit und dann kann ich aber wieder in so einer, wie soll ich sagen, eher Entstehungskraft sein. Also, oder auch im Alltag mit den Kindern läuft eigentlich gerade alles super und wir haben irgendwie unsere neuen Rituale. Wir hatten es ja letzte Woche auch mit Ritualen so vor Weihnachten und so. Und im nächsten Moment komplett lost. Und ich glaube, das ist das, was mich so verwirrt hat. Da habe ich wirklich eine Weile gedacht, entweder ich mache was falsch und man kann ja in der Trauer wirklich nichts falsch machen.
Nein.
Aber das musst du ja auch erstmal lernen und wissen. Aber ich dachte wirklich, ich komme hier an kein Ziel. Wann ist es denn mal vorbei? Es ist jetzt 3 Jahre her. Manchmal wird das Umfeld mit einem ja auch ungeduldiger oder haben nicht mehr diese...
Das Verständnis, ne?
Ja, auch. Also auch das Verständnis, aber auch diese... Es ist einfach kein so ein brisantes Thema mehr, auch wenn es das für uns ist, aber der Alltag der anderen läuft ja weiter.
Ja, ich habe dazu auch, wo habe ich das denn gelesen, auch jetzt im Vorfeld der Recherche oder bei Instagram oder so, dass halt am Tag, als Jacek gestorben ist oder auch als Holger gestorben ist, also wenn eine Person stirbt, dass an dem Tag ja nicht plötzlich mit einem Knall die Welt plötzlich, die Sirenen gehen los, die Welt steht still, es wird dunkel, sondern die Vögel zwitschern weiter. Das war, als Jacek gestorben ist, war es ein warmer Sommertag. Die Sonne hat geschienen, es war blauer Himmel, es war keine Wolke da. Alle haben den Tag genossen, weil es nochmal so schön warm war Anfang September 23. Das spiegelt das auch nochmal so wider, dass halt alles, die Flugzeuge fliegen, die Vögel zwitschern, die Kinder lachen draußen, das Leben geht weiter, aber in der Sekunde, um 10.13 Uhr war es an dem Vormittag, ist halt einfach ein Mensch gestorben und in meiner Welt waren Sirenen und alles war dunkel und alles ist zerbrochen, aber natürlich nicht für die anderen. Das ist immer, ich fand das ganz passend, wie das beschrieben wurde, als ich das gelesen habe, weil genau so ist das ja und andere verstehen das dann oft nicht, wie sich Trauer anfühlt oder dass halt die Trauer auch bleibt und die haben dann vielleicht nicht vielleicht auch nicht mal diese Geduld damit oder auch nicht mehr den Kopf dafür, weil deren Leben halt einfach weitergeht. Und mittlerweile bin ich auch an dem Punkt, wo ich sagen muss, jetzt nach über 2 Jahren habe ich tatsächlich dafür auch irgendwo ein gewisses Grundverständnis entwickelt, dass es halt nicht so ist. Und ich möchte auch gar nicht, dass es sich nur um mich dreht. Dafür habe ich meinen Account, da dreht es sich um mich und da bin ich selbst darstellerisch unterwegs, wie es mir schon mal vorgeworfen wurde. Also es ist ja bei Instagram einfach so, deswegen habe ich das ja auch gemacht, um da einen Ort zu schaffen, wo ich so oft und so viel wie möglich und teilen kann, was ich halt möchte, damit mein Umfeld eben, weil ich halt weiß, jeder hat ja auch sein Leben, das soll ja auch so sein. Und unser Leben geht ja auch weiter. Aber es ist natürlich was anderes. Und ich fand es auch eben ganz schön, als du das gesagt hast mit dieser Identitätskrise, denn das ist bei mir auch so. Bei mir ist es jetzt vom Inneren her hauptsächlich, dass ich jetzt gar nicht mehr so, manchmal denke ich so darüber nach und weiß gar nicht mehr so, wie mein Leben früher war, wie in Anführungsstrichen leicht das war, diese Leichtigkeit im Leben, die war ja von heute auf morgen, war die ja weg und ich habe auch gar nicht mehr so das Gefühl, dass sie überhaupt jemals wiederkommt, dass es jemals wieder, vielleicht wenn mein Kind irgendwann mal 18 ist und auszieht, aber selbst dann, sobald du Mutter wirst, und das kann ja jede Mutter unterschreiben, es geht gar nicht jetzt darum, ob alleinerziehend oder verwitwet, du hast ja eine Verantwortung zu tragen, aber wenn du es halt alleine tragen musst und alles ist so schwer und kompliziert und irgendwie ist das nicht mehr so einfach wie früher. Und dadurch, ich merke halt auch, meine Therapeutin hat mich auch letztens mal gefragt, wer war eigentlich die Carolina von früher? Was hat die denn gerne gemacht? Ich war so, ja, weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht mehr, was sie gerne gemacht hat. Was habe ich gerne gemacht? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Es ist so weit weg alles und ich weiß gar nicht mehr, was ich gerne gemacht habe, wie ich mal sein möchte. Also ich möchte schon wieder die Person von früher irgendwie sein, aber ich glaube nicht, dass ich das überhaupt jemals wieder sein werde, weil das ist einfach so ein Einschnitt in meinem Leben gewesen, oder ist es ja nicht gewesen, sondern es ist es ja, wenn man so jung schon mit solchen Gefühlen und solchen Emotionen konfrontiert wird. Und da fand ich die Trauerphasen wiederum für mich tatsächlich ganz hilfreich als Orientierung, weil ich ja gar nicht, was natürlich, also meine Uroma ist gestorben, da war ich 27, mein Opa ist im Mai 23 gestorben, also kurz vor Jacek, da war ich dann auch schon 33, aber sonst war ich noch nie in der Form wie jetzt mit dem Thema Tod und Trauer konfrontiert. Wir hatten da immer sehr viel Glück in der Familie und das ging halt alles so, wie die Natur es vorgesehen hat, sagen wir es mal so. dass ich gar nicht wusste, okay, wo Trauer, was heißt das denn? Trauer, natürlich ist das Schmerz und man weint viel, aber mehr wusste ich auch gar nicht über die Trauer. Ich habe mich ja nie so damit beschäftigt, weil ich das natürlich auch nicht musste, was ja auch eigentlich gut war. Aber da haben mir diese Trauerphasen oder dieses Modell schon sehr geholfen. Auch das Buch über den Tod und das Leben danach, das ist von Elisabeth Kübler-Ross, was wir auch gerade angesprochen hatten. Mhm. Und, da beschreibt sie auch von sterbenden Personen, sie ist ja Sterbeforscherin, sie lebt ja mittlerweile auch nicht mehr. Und ich fand das total interessant und irgendwie hat mich das auch so ein bisschen, ich habe das relativ kurz nach dem Unfall gelesen, ich meine danach ja sechs Beerdigung in der Zeit habe ich es auch an einem, das ist so ein ganz dünnes Buch, ich habe es auch an einem Tag durchgelesen. Mich hat das so getröstet, das irgendwie zu lesen. Also ich bin jetzt kein besonders spiritueller Mensch und ich bin auch nicht gläubig, also im Sinne von, ich glaube an Gott. Ich glaube aber schon, dass es irgendwas danach gibt und das schon, ich war ja auch mal bei einem Jenseitskontakt und habe mal Kontakt zu Jacek aufgenommen, auch relativ kurz nach dem Unfall. Vielleicht möchte ich auch irgendwie daran glauben, dass es was gibt, aber mich hat das so ein Stück geheilt nicht, aber ich fand das sehr, sehr tröstend zu lesen, was sie da geschrieben hat. Dafür muss man jetzt nicht super spirituell sein, aber es war halt schon so irgendwie sehr interessant und gerade wenn man Menschen verliert und so jung und das Leben ja noch nicht gelebt wurde, aber dass man halt irgendwie, dass es trotzdem noch was danach gibt, ein Leben danach. Und irgendwie fand ich das ganz schön und mich hat das jetzt nicht so unter Druck gesetzt, weil ich halt vielleicht von Anfang an, vielleicht auch unbewusst, keine Ahnung, diese Trauerphasen eben nicht als starres Modell gesehen habe. Du musst jetzt das, obwohl ich ja eher auch so dieser Typ bin. Bei mir ist immer wieder so ganz oder gar nicht. Und normalerweise bin ich auch so, dass ich sehr starr manche Sachen durchlaufe und mich da sehr unter Druck setze. In dem Fall war das aber nicht so. Da war ich sehr offen dafür und habe mich da eher so durchleiten lassen. Fand das eher interessant zu sehen, okay, wie ist denn die Trauer überhaupt? Was macht die mit mir? Wie verläuft die? Was ist auch okay? Weil ich wusste auch nicht, darf man Wut fühlen? Darf man Wut auf den Mann? Weil natürlich wollte er nicht sterben, das weiß ich ja auch. Aber trotzdem bin ich manchmal wütend, warum er an dem Tag Motorrad gefahren ist. Warum?
Aber das ist ganz wichtig, was du sagst. Nochmal, dieses Gefühl, auch Wut zu haben auf den Verstorbenen, finde ich, das ist vollkommen okay. Was ich mich damals fertig gemacht habe, weil ich auch auf ihn so sauer war. Natürlich war ich mehr sauer auf die ganze Situation als auf ihn, aber auch auf ihn.
Ja, doch, natürlich.
Oder auch auf mich im Nachhinein. Ich hätte anders für ihn da sein müssen. Ich hätte mehr machen sollen von dem, was er wollte und nicht so. Ich war ja wie verbissen bis zum letzten Tag verbissen, dass wir das retten können. Mhm. Aber im Nachhinein, wo es klar war, dass es nicht möglich war, was war ich auf mich so böse? Und dann war ich sauer, dass ich auf mich sauer war. Wie kann man denn jetzt nur auf eine... Und es ist, was ich nur sagen will, es ist alles vollkommen okay. Es ist okay, dass du auf die verstorbene Person böse bist oder Wut verspürst. Das ist alles völlig normal. Da gibt es tatsächlich... Und ich finde es gut, dass du da dich so drauf einlassen konntest, als du das gerade so gesagt hast. Ich glaube, was mein Fehler war, in Anführungszeichen, wie gesagt, wir sind alle neu in dieser Situation. Ich dachte wirklich... wahrscheinlich war ich noch in dieser verbissenen Phase, aber so im Nachhinein, ich habe dieses Buch auch gelesen und dachte immer, okay, dann muss ich da jetzt durch, aber dann ist das auch erledigt. Das war wie so ein To-Do. So, ich habe gemerkt, okay, meine Gefühle sind da, sie sind erlaubt, alles ist in Ordnung, okay, ich akzeptiere mich voll und ganz. Und dann, so, okay, nicht wahrhaben wollen, check. Ja. Zorn, check.
Morgen ist wieder gut alles, oder? So Gefühl, so.
Ja. Genau, aber verhandelt habe ich tatsächlich nie. Ich glaube, die Phase habe ich übersprungen. Ich habe nie verhandelt.
Verhandelt habe ich auch nicht. Die habe ich, tatsächlich, das ist auch eine Phase, die habe ich übersprungen. Die kam bisher auch nicht. Also verhandelt, da kann ich, nee, habe ich auch nicht.
Jetzt mal blöd gesagt. Was willst du auch mit Jaceks Unfall? Da gibt es ja nichts mehr zu verhandeln.
Nee.
Also, oder?
Nee.
Also ich hätte noch verhandeln können in der Krankheitsphase zu sagen, okay, ich werde das und das und das tun. Und
das verstehe ich jetzt nämlich auch nicht so. Bei der Phase habe ich noch nicht so durchgeblickt, was die mir damit sagen will. Weil der Mensch ist ja schon gestorben. Was willst du da verhandeln? Frage ich mich auch.
Diese Phasen nach Kübler-Ross sind ja in den 60er Jahren schon, vielleicht, da gab es ja noch, sage ich jetzt einfach mal, ich glaube, es gab noch viel, viel mehr Menschen, die gläubig waren. Vielleicht hat das auch ein bisschen mit diesem Verhandeln mit Gott zu tun, so ein bisschen.
Ja, ja, ja.
Mach's rückgängig, ich werde ab sofort auch super fromm sein oder so, weißt du?
Das kann sein, ja,
also
stimmt.
Also ich hatte keine Gespräche mit Gott in der Zeit, als Holger erkrankt war, weil da war für mich, ich habe da nicht die Kraft draus gesehen und somit auch nicht die Power, dass der ihn jetzt irgendwie retten könnte.
Nee, aber bist du gläubig? Also hast du gebetet oder
nee, zu Gott gesprochen? Okay. Nee, also so, ich glaube schon an die Kraft des Universums. Ich glaube an solche Dinge schon, aber ich bin jetzt nicht im klassischen christlichen Glauben. Also ans Universum und so glaube ich schon, aber ich bin jetzt keine...
Machst du die Rauhnächte mit?
Ja, die wollte ich. Das dritte Jahr jetzt schon.
Ich mache es zum ersten Mal. Passt jetzt auch gar nicht zum Thema, aber wo wir gerade bei Spiritualität sind und Glauben ans Universum. Also ich kenne dich schon lange, habe mich aber auch nie so damit beschäftigt. Aber gut, also es passt schon irgendwie, weil ich Stichwort Identitätskrise, weil ich jetzt natürlich auch, wo ich denke, ach, ich werde nie mehr die Person von früher, dann werde ich eine neue, tollere Person. Und ich finde das total schön mit diesen Rauhnächten. Das habe ich auch gepostet. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ich habe ja ein Vogelnest bei uns im Weihnachtsbaum gefunden. Wir haben ja am Wochenende unseren Weihnachtsbaum geholt mit meinem Papa.
Ja, das habe ich gesehen. Ich wusste nur nicht, dass das ein Zeichen ist.
Ich wusste das auch nicht. Und wir haben zum ersten Mal, also als Kind haben wir das oft gemacht, aber jetzt zum ersten Mal, seitdem ich ausgezogen bin und sowieso allein bin, wollte ich einen Tannenbaum sägen. Mhm. Sonst haben wir auch immer einen echten gehabt, aber halt gekauft. Der war halt schon abgesägt. Ich so, Papa, wir müssen einen Sägen fahren. Wir fahren da und dahin, die Kleine eingepackt, den Hund eingepackt, Opa mitgenommen. Opa musste fahren. Opa musste natürlich auch sägen, weil ich kann das eigentlich gar nicht. Opa hatte alles dabei. Säge, Axt, der hat da gemacht. Wir sind da rumgelaufen. Ich so, Papa, den Baum nehmen wir. Und Papa alles gemacht, nach Hause gehievt, hier mit mir aufgestellt, weil alleine ist es doch ein bisschen schwierig. Und dann mache ich den so, da waren halt so ganz viele Eichenbaumblätter drin. Und da gucke ich so, und ist da ein Vogelnest im Baum. Ich dachte so, was ist das denn? Dann habe ich das Mama geschrieben und so, ja, das bringt Glück. Ich wusste das auch nicht. Habe ich erstmal ChatGPT gefragt. Dann habe ich das ja auch gepostet und ich glaube, ich habe so viele Nachrichten dazu bekommen. Also meine Story ist durch die Decke gegangen, die Views, weil alle, das ist ein Zeichen und so. Und das hat mich so gefreut irgendwie, weil für mich war das irgendwie so, ich habe mich wieder aufgeregt, weil der ganze Dreck hier, jetzt habe ich hier so ein Vogelnest im Baum. Und das war aber so schön, weil ich ja manchmal so bin, ich kann das gar nicht so sehen und ich kann die Zeichen gar nicht so wahrnehmen, weil ich halt eben nicht so spirituell bin. Also ich beschäftige mich schon damit, aber ich kann das halt manchmal nicht so. Und das fand ich so schön mit diesem Vogelnest da drin und sowas und auch mit diesen Blättern. Da hat meine Tante mir nämlich noch geschrieben, die ist sehr spirituell. Die geht also mit meinem Onkel Richtung Buddhismus und die zünden auch immer hier ihre Räucherstäbchen an und machen gute Wünsche und so. Die sind da sehr, also die kennen sich da sehr gut mit aus. Und ich finde das mal total toll, was sie erzählen. Deswegen dachte ich mir auch dieses Jahr, ich werde zum ersten Mal jetzt die Rauhnächte mitmachen, weil ich das nämlich total schön finde, so, ja, einfach auch vielleicht das Universum so ein bisschen mit einzubeziehen. Vielleicht hat man ja jetzt mal Glück nach all dem Pech, den man jetzt erlebt hat.
Und ich mache es tatsächlich im dritten Jahr jetzt schon.
Ja, cool.
Und die ersten zwei Jahre, ja, oh Gott, aber das ist wieder so typisch ich. Ich habe natürlich in den ersten zwei Jahren, letztes Jahr war ich, glaube ich, ganz fleißig. In dem ersten Jahr, in dem ich es gemacht habe, habe ich natürlich direkt schon die Tage verpeilt gehabt und habe direkt schon irgendwie direkt am ersten Abend habe ich schon bemerkt, ich bin einen Abend schon zu spät dran.
Man fängt doch aber am 25. morgens an, oder?
Guck, da geht's schon weiter. Ich habe natürlich am Abend verbrannt.
Ja, also ich habe mich von Vanizia, die macht das auch und die hat so ein Video. Ich habe das alles abgespeichert. Ich bin hier bestens vorbereitet. Ich muss nur noch meine Wünsche aufschreiben. Aber ich glaube, sie fängt am 25. vormittags an, das mache ich auch. Ich orientiere mich daran, weil ich vergesse das sonst.
Ah ja, okay, gut.
Ich kann mir das sonst nicht mehr, oder ich schlafe abends ein.
Aber das ist gut zu wissen, weil ich dachte eigentlich nachts.
Ja, aber 24 Stunden. Ab dem 24. abends hast du, glaube ich, 24 Stunden Zeit. Das heißt, bis den ganzen 25. noch. Es ist ja bis zum 6.1.
Okay, sehr gut. Und es sind 13 Wünsche und 12 verbrennst du und gibst du quasi ans Universum ab und den letzten...
Also guckst du den an und dann verbrennst du ihn?
Nee, ich habe 13 Wünsche aufgeschrieben, habe jeden Tag einen verbrannt und natürlich der am Ende übrig bleibt, den muss ich ja mir selbst erfüllen und der hängt hier an meiner Küche.
Hast du es geschafft dieses Jahr schon?
Jein, aber ich bin auf dem Weg.
Hast du ja noch ein bisschen Zeit.
Ich weiß allerdings die Wünsche nicht mehr, die ich zum Universum geschickt habe. Aber ich muss dazu noch kurz was sagen, weil du das auch gerade mit der Identität und so hattest. Vielleicht ist auch was in der Also vielleicht war ein Podcast dabei.
Vielleicht.
Ich weiß es nicht. Also vielleicht war, ich weiß nicht. Was ich diesmal schon machen werde, ich werde diesmal mir merken, ich werde diesmal eine Kopie haben von allen Wünschen.
Mach ich auch.
Aber ich habe aus erstem Mal jetzt wirklich konkrete Wünsche.
Oh, das ist ganz wichtig. Du musst sehr konkret sein dabei.
Richtig.
Und eine Präsenz, ne?
Genau, so als wäre es schon passiert.
So als wäre es schon jetzt sowas wie, mein Buch ist jetzt ein Spiegel-Bestseller zum Beispiel, sowas.
Ja, genau.
Genau.
Und ich war da die letzten Jahre schon, ich wollte unbedingt die Rauhnächte mitmachen, weil ich halt irgendwie, habe ich ja gerade eben schon gesagt, schon ein bisschen auch ans Universum glaube. Aber Thema Identitätskrise. Ich wusste auch nicht so richtig, ich habe es sehr allgemein formuliert. Das waren eher so Wünsche wie zum Beispiel, dass es mir finanziell immer gut geht oder dass wir alle gesund bleiben in dem Jahr. Also eher so allgemein, die jetzt jeder für sich irgendwie so ein bisschen auch hat. Und was ich dieses Jahr zum ersten Mal habe und darauf freue ich mich jetzt auch schon, ich weiß nicht, ob ich 13, ich denke schon, dass ich es zusammenbekomme, aber ich habe jetzt schon konkrete Themen im Kopf. Und deswegen freue ich mich auch total auf die kommenden Rauhnächte und werde mir aber auch eine Kopie behalten, um dann nächstes Jahr, Ende des Jahres zu reflektieren, was davon ist eigentlich wahr geworden und was nicht. Da freue ich mich auch schon drauf. Ich mache auch so eine kleine Vorbereitung aufs nächste Jahr, so eine kleine Mindmap, was ich in welchem Bereich, in welchem Lebensbereich, was mein wichtigstes Ziel ist.
Du hast hier ein Vision Board dann, ne?
Vielleicht wird sogar ein Vision Board draus mit Bild und allem. Also wahrscheinlich wird sogar eins draus. Aber zumindest, dass ich jeden Lebensbereich einmal habe, wo ich sage, das ist ein wirklich konkretes Ziel. Und nicht jetzt sowas wie Gesundheit, dass ich gesund bleibe, sondern wirklich...
So richtig konkret, ne?
Genau, so richtig konkret.
Mhm, ich mache das auch.
Und ich will aber vorher auch 2025 reflektieren, weil mir kommt immer so vor, als würde nichts passieren. Aber es ist ja doch einiges passiert und man ist dem nicht so bewusst.
Richtig, ist bei mir ja genauso.
Und so ist es auch, finde ich, um das ganze Thema abzuschließen und nochmal zum Hauptthema der Folge zu kommen, so geht es mir mit meiner Trauer auch. Durch das, dass das so ein Hopping ist, so ein Gefühlshopping von Wut zu Trauer zu jetzt funktioniert alles und oh, ich habe mein Leben gerade super im Griff zu, ich habe mein Leben so gar nicht im Griff, jetzt bin ich wieder traurig, jetzt waren wir, keine Ahnung, beide krank und dann doch ein bisschen, vor allem dich hat es ja mit der Trauer auch stärker erwischt zum Beispiel jetzt in den letzten Wochen und dann kann es aber wieder sein, dass man morgen plötzlich so aufblüht zum Thema Trauer auch mal zu reflektieren, wie weit bist du denn eigentlich auch schon gekommen?
Das ist so wichtig.
Ja, es ist kein Ziel.
Nee.
Es gibt kein Ziel, es gibt kein, du hast es jetzt geschafft, es wird unser Leben lang wird das Thema sein, unser Leben lang wird es uns begleiten. Aber guck mal nach, was ist eigentlich schon passiert?
Ja.
Wo bist du jetzt schon anders als noch vor einem Jahr?
Voll.
Also bei mir ging die depressive Phase letztes Jahr im November los. Ich finde schon, dass ich einiges geschafft habe jetzt in den letzten 12 Monaten, geschafft in Anführungszeichen, aber dass ich mit manchen Themen jetzt schon anders, besser oder wie auch immer umgehe, dass ich mit meinen Kindern inzwischen dass ich mit meinen Kindern inzwischen verständnisvoller bin, geduldiger bin, akzeptiere, dass die auch ihre Phasen haben. Auch wenn der Kleine zu klein war eigentlich, um zu verstehen, hat er trotzdem seine Themen.
Ja.
Inzwischen kann ich es liebevoller begleiten als noch vor 2 Jahren, wo ich wirklich nicht nur von mir erwartet habe, im Funktioniermodus zu sein, sondern auch bei allen anderen um mich herum. Es muss ja jetzt weitergehen und so.
Das ist ganz wichtig und ich habe dafür, weil ich bin auch so eine Kandidatin, dass mir das auch ganz oft nicht auffällt. Da bin ich aber sehr, sehr dankbar, da habe ich meine Therapeutin, da hatten wir auch letztens drüber gesprochen vor unserer Weihnachtspause, in der Therapie, die ich gerade habe, da geht es erst Anfang des Jahres weiter, meinte sie auch, sie ist so stolz auf mich, wie weit ich denn schon gekommen bin und wie in Anführungsstrichen toll ich mit meiner Trauer umgehe. Oder auch sie hat ja auch diesen Vergleich dann auch ganz zu Anfang, wie ich da im Februar, wie ich da im Februar 24 saß und wie ich jetzt im Dezember oder Ende November 25 bei ihr saß und was in der Zeit passiert ist, also auch diese ganze Arbeit und was man vielleicht auch gar nicht so sehr mitbekommen, weil das ja ganz viele Sachen sind, die im Inneren passieren. Das ist ja jetzt nichts im Äußeren oder so, sondern das sieht ja keiner. Aber was so im Inneren bei mir passiert ist, dass ich jetzt heute hier stehen kann und das ist, ich finde das immer ganz schön, sie hat das mal so erklärt, als ich da hinkam, gab es nur Trauer in Schwarz und Weiß, hauptsächlich Schwarz. Also es gab entweder oder, ganz oder gar nicht, Schwarz oder Weiß. Und über diese Zeit, die ich jetzt bei ihr war, hat sie die Trauer bei mir so in verschiedenen Graustufen entwickelt. Und es ist nicht mehr entweder oder, sondern die Trauer, was du auch gerade meintest, die Trauer wird für immer da bleiben, die existiert für den Rest unseres Lebens in uns und mit uns und in unserem Alltag, aber sie ist nicht mehr schwarz oder weiß. Das Leben ist nicht mehr schwarz oder weiß, sondern es sind halt verschiedene Graustufen und man baut sein neues Leben halt um diese Trauer drumherum auf. Sie wird immer da bleiben, aber trotzdem darf man auch mal reflektieren, das sollte man auch, ja, wie weit man es wirklich schon geschafft hat. Das ist ganz, ganz wichtig, weil man ja sonst immer, wenn man dazu neigt, so wie wir, dann halt das nämlich nicht sieht und denkt, ach, ich schaffe hier gar nichts, ich bin ständig nur überfordert und so. Ja, natürlich, das ist auch so und es ist ja auch super anstrengend, alleine mit Kind oder mit Kindern. Trotzdem hat man schon unheimlich viel geschafft. Also wenn ich jetzt auch mal zurückdenke, wie das Ende 23, Anfang 24 war, wir sind beide umgezogen in der Zeit, alleine mit Kindern, selbstständig, man arbeitet, wir haben noch Hunde und man wuppt das alles. Man sieht das gar nicht so und ich kriege ganz oft auch, dann schreiben mir dann auch Bekannte, ja, oder die auch alleinerziehend sind, die dann Unterstützung haben von Mama, Papa, also Oma, Opa und so. Und ich habe das halt nicht und dann fragen sie mal, die bewundern das, wie man das so macht und ich sehe das ja gar nicht so, weil für mich ist das der Alltag. Für mich ist das normal, wie ich das so mache, weil anders geht es halt nicht, aber das tut auch mal ganz gut, sowas gehört zu bekommen und auch von anderen, gerade auch nur durch die Therapeutin oder durch die Trauerbegleitung, reflektiert zu bekommen, was man wirklich schon geschafft hat, wenn das ist nicht einfach. Also es ist wirklich Trauer, das ist ganz, ganz viel Arbeit, sich da wieder zurückzukämpfen. So.
Total. Deswegen nehmt euch gerne jetzt die Zeit zum Jahresende oder vielleicht auch die Rauhnächte mit dazu, aber auf jeden Fall mal diese Chance zu reflektieren, wie weit ihr dieses Jahr schon gekommen seid und was ihr eigentlich alles schon geschafft habt. Ich glaube, das macht man viel zu wenig auf dieser Trauerreise. Genau, wir werden uns verabschieden für die nächsten 2 Wochen. Wir werden uns diese Auszeit nehmen.
Ja.
Wünschen euch aber wunderschöne Weihnachten mit euren Liebsten und einen guten Start ins nächste Jahr. Und wir hören uns dann Anfang des Jahres wieder.
Genau, bis dann. Tschüss.
Macht es gut. Bis dann. Tschüss.